Heute in CT Uplink verwundbare Alarmanlagen, Abzocke mit WhatsApp und der heiße Scheiß von 2017.
CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen hier zum internationalen Nerd-Frühshoppen. CT Uplink. Wir haben hier unser neues Heft mitgebracht. Wir haben auch noch ein anderes Heft mitgebracht, über das wir nicht reden, aber für das wir ein bisschen Werbung machen wollen. CT Android. Ganz toll, Privat und Beruf trennen, Display kaputt, Reparaturshops im Test, sicheres Android, also fantastisch. Also wenn ihr CT nicht regelmäßig kauft, dann solltet ihr euch dieses Heft zulegen, weil wenn euch das natürlich, wenn euch Android interessiert, wenn ihr das Heft im Abo habt, dann werdet ihr nicht so viele neue Sachen entdecken, weil das natürlich sowas wie eine Zusammenfassung ist. Aber wenn ihr das schön zusammen haben wollt, ist das eine tolle Idee. Genau. Vernetzte Alarmanlagen. Ja. Laufen die alle mit Android?
Nee, da wird wie fast überall irgendein Embedded Linux-System drin sein. Da haben wir noch nicht mal nachgeguckt.
Und die sind, achso genau, ich habe ganz vergessen, euch vorzustellen. Sag doch mal kurz, wer du bist.
Ja, ich bin Sven Hansen, ich arbeite im Ressort Audio-Video, ehemals jetzt Software und Medien und mache, das ist so richtig Software-Medienlastig, wie man sieht, eben auch jetzt in jüngster Zeit mehr Security-Sachen und jetzt halt die Alarmanlagen. Nein, eigentlich komme ich aus der Smart-Home-Ecke auf die Alarmanlagen zu.
So aber du warst ja schon mal ein paar Mal hier, aber ihr beiden wart noch nie hier, seid zum ersten Mal da. Wer bist du denn?
Ich bin Merlin Schumacher, ich arbeite im Ressort System und Sicherheit.
Du heißt wirklich Merlin, ne?
Ich heiße wirklich Merlin, ja.
Hast du schon öfter mal gefragt, gestellt?
Ein, zwei Mal, glaube ich, ja.
Okay, super.
Ja. Und ich heiße Michael Link und ich bin seit Jahresanfang hier im Ressort Internet und Mobiles. Internet passt insofern mit meinem Nachnamen, ist irgendwie logisch, dass ich da lande. Ne?
Hyperlink, Michael Hyperlink, sozusagen. Sehr schön, sehr schön. Okay, aber jetzt mal zurück zu den Alarmanlagen. Du hast dir 6 Alarmanlagen, vernetzte Alarmanlagen angeguckt und davon sind ein paar verwundbar.
Richtig, das war mehr oder weniger im Laufe des Tests rausgekommen. Wir hatten im vergangenen Jahr schon mal so eine Geschichte. Eigentlich wollten wir die gar nicht so testen. Wir sind da so ein bisschen reingerutscht in die ganze Geschichte. Damals ging es um Passwortschutz. Die hatten Webzugänge, Webportale, die mit Standardpasswörtern versehen waren, wo man mit Admin 1234 so dieses typische einfach reinkam. Das hat uns ein bisschen überrascht, gerade also bei dieser Produktkategorie.
Nur damit ich das richtig verstehe, die Alarmanlagen, die hängen sich wirklich ins Netz und ich kann von außen, wenn ich die IP-Adresse weiß,
richtig,
mich da einloggen.
So war das letztes Jahr. Ne? Okay. Aber du hast schon recht, das ist die Produktkategorie. Wir haben natürlich nur vernetzte Alarmanlagen genommen. Das heißt, das
ist keine Standalone. Warum will ich mich davon außen, um zu gucken, ob
um
alles
zu gucken, was los ist. Genau, die Leute, wie alles heutzutage, was Consumer Electronic ist, muss das eine App haben und so auch die Alarmanlagen, sonst zählt es halt nicht. Das heißt, alle diese Produkte kann man halt auch vom Smartphone oder vom Tablet aus, auch aus der Ferne von unterwegs, da kann man reinschauen, kann gucken, wie sieht es zu Hause aus. Manchmal sind auch Kameras dabei, dass man auch ein paar Videos sich angucken kann. Halt einfach mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Und im Alarmfall kriegt man natürlich dann auch eine Notification, entweder SMS, E-Mail oder die App rappelt sich halt einfach und sagt, hier ist irgendwas im Argen. Okay, also insofern schon vernetzte Produkte. Für uns besonders spannend auch nochmal, warum haben wir die getestet? Die gehen teilweise jetzt ein bisschen in Richtung Smart Home. Macht durchaus Sinn, weil du kaufst im Prinzip so ein Gateway, das steht da, braucht Strom. Warum sollte das nicht also auch noch ein bisschen Licht hin und her bewegen oder vielleicht auch die Heizung mal an- oder ausmachen?
Okay.
Licht, da gibt's hin und her bewegen. Licht an und aus, Heizung an und aus oder Rollläden runter. Ne? Da gibt es halt durchaus Überschneidungen. Mhm. Und im letzten Jahr war dann tatsächlich eine Überraschung durchaus, dass das halt so eine relativ aus unserer Sicht triviale Sicherheitslücke halt dann doch bei solchen Produkten halt war, weil wir das natürlich aus dem Netzwerkbereich schon seit vielen Jahren kennen, aber eigentlich eher davon ausgegangen waren, dass sowas halt durch ist, also dass solche Sachen eben nicht mehr vorkommen. Wir also haben
Standardpasswörter.
Uns, genau, Standardpasswörter, dass einfach man Sachen aus dem Karton zieht und das hat irgendwie Passwort 1234 und das weiß halt jeder und so kommt man halt da rein. Wir hatten uns dann einfach, weil wir da so reingerutscht sind, so viel mit Alarmanlagen auseinandergesetzt, dass wir irgendwann gesagt haben, dann können wir eigentlich auch gleich welche testen. Mhm. Und haben dann natürlich ein bisschen genauer hingeguckt und sind dann halt auf ein anderes Ding gestoßen, was eigentlich auch relativ durch ist als Thema. Das sind eben so kleine Funkfernbedienungen und die Sicherheit von solchen Funkfernbedienungen. Die kennt man in der einfachsten Form aus dem Baumarkt, dass ich mir da so eine Steckdose kaufe, 3 Steckdosen, eine Fernbedienung und klicke da so drauf rum. Und viele Leute kennen das dann auch, wenn sie in der Stadt wohnen, dass dann vielleicht der Nachbar auch mal so ein Set hat und dann geht das Licht dann plötzlich mal aus, wenn es nicht ausgehen soll. Ne? Das sind einfach ungeschützte Funkverbindungen mit einem festen Code, der auch dahinter liegt. Und das ist natürlich nicht besonders sicher. Für einen Weihnachtsbaum an- und ausmachen reicht das, da stört einen das nicht.
Aber für eine Alarmanlage.
So, nicht. Das war halt das Thema. Das heißt, wir sind beigegangen, haben halt diese 6 Produkte kommen lassen und haben uns halt da mal mit in den Keller gesetzt. Und ein bisschen Hacking gemacht, in diesem Fall einen sehr einfachen Hack, eben so eine Replay-Attacke. Das heißt, wir haben ein Signal, das von den Fernbedienungen ausgeht, das zeichnen wir auf im Prinzip und spielen es wieder ab. Das ist so eine sehr einfache Form der Attacke, gibt es in
und
verschiedenen
das geht
Variationen.
Da kann man solche Universal-Funk-Fernbedienungen kaufen, die das sozusagen beherrschen, oder muss man da frickeln mit?
Das Equipment, was man da braucht, das ist ein anderes Stück von der Geschichte natürlich. Das war vor ein paar Jahren, war das noch ziemlich kompliziert. Heute gibt es tatsächlich sehr komfortable Module, die man im Internet kaufen kann. Die sind nicht besonders billig. Wir haben mit einem HackRF-Modul gearbeitet. Das ist im Prinzip so ein kleines Funkinterface, das du per USB an ein Notebook anschließt. Dann brauchst du halt noch ein Stück Software, das kostet auch nichts. Und dann hast du im Prinzip so ein Rekorder- und Wiedergabegerät. Okay. Also relativ günstig. Und das Besondere dabei halt ist, dass die Software inzwischen so komfortabel ist, dass das Ganze wirklich keine Raketenwissenschaft mehr ist. Das hat man relativ schnell zusammengeschoben und hat dann eben die Möglichkeit aufzuzeichnen. Und das Angriffsszenario liegt dann natürlich auch auf der Hand, weil die Fernbedienungen sind natürlich auch so gemacht, dass die halt möglichst stark auch durch Wände funktionieren, weil ich will ja vielleicht aus der Garage aussteigen, mache ich schon meine Alarmanlage aus und kann dann halt ruhig ins Haus gehen.
Das heißt, ich lege mich auf die Lauer,
parke mein unauffälliges
Auto da, warte, bis Sven Hansen nach Hause kommt.
Genau,
und
bis er einmal seine Alarmanlage deaktiviert hat. Man kann das dann auch wunderschön sehen, dann gibt es halt einen Peak sozusagen, dann ist das aufgezeichnet. Und dann kann ich es halt wiedergeben, wenn Sven Hansen halt nicht mehr da ist und seine Alarmanlage scharf geschaltet hat.
Ja, interessant.
Die Überraschung war dann halt schon, dass von den 6, die wir getestet hatten, 4 schon diese sehr triviale Lücke eigentlich aufwiesen. Und darunter eben halt auch ein namhafter Hersteller wie Abus, wo man halt schon gemeint hätte, Mensch, die haben ihre Kernkompetenz eigentlich in dem Bereich. Ne? Also du kriegst die ja auch mehr aus dem Baumarkt oder von No-Name-Herstellern.
Aber was ich witzig finde, ist, dass sie alle, das ist ja sozusagen irgendeine proprietäre Funkschnittstelle, mit der sie sich deaktivieren lassen. Warum benutzen die denn kein, zum Beispiel, was weiß ich, TCP-IP, wenn die sowieso in der Cloud hängen, dann kann ich doch auch in meiner App sozusagen sagen, schalt mal ab und ich muss einen Code eingeben.
Oder das so. Ist auch möglich, dadurch, dass sie natürlich im Netz hängen, oftmals auch mit Cloud-Services im Hintergrund arbeiten. Das ist auch tatsächlich eine Empfehlung, dass wir ganz klar jetzt in dem Artikel gesagt haben, wer solche Fernbedienungen momentan, ungeschützte Fernbedienungen im Einsatz hat, kann ich gleich noch was zu sagen, der sollte sie einfach nicht mehr einsetzen. Also die sollte man tatsächlich aus dem Verkehr ziehen.
Stimmt, wenn man sie nicht mehr benutzt, dann kann auch niemand
den Code abgreifen. Kann natürlich sein, dass schon jemand aufgezeichnet hat oder so, aber gut.
Aber ich kann das auch in den Bedienoberflächen der Alarmanlagen kann ich das nicht deaktivieren. Kann ich nicht sagen, bitte nur noch per App.
Ich kann die Fernbedienung, die ich angelernt habe, die kann ich zur Sicherheit nochmal quasi aus dem System rausschmeißen. Also ich kann die nochmal richtig explizit löschen, dass das System halt auf diesen Funkbefehl halt auch nicht mehr reagiert. Du hast völlig recht, diese Anlagen, die wir getestet haben, sind alle per App steuerbar. Und das ist in dem Fall auch unsere dringende Empfehlung, halt diese ungeschützten Funkfernbedienungen nicht mehr einzusetzen und wirklich auf die App zurückzugreifen. Das Witzige war dann, dass wir die Hersteller konfrontiert haben, wie wir das halt immer machen. Das heißt, bevor so ein Artikel dann rauskommt, geht man natürlich an die Hersteller ran und fragt erstmal hier, was war da los, was ist passiert. Und dann war es halt so, dass 3 von den 6 auch auf Anhieb eine Version B der Produkte quasi aus der Schublade ziehen konnten, nämlich Fernbedienungen, die mit so einem sogenannten Rolling Code geschützt sind. Auch das Verfahren ist eigentlich bekannt, ist auch nicht neu, wird viel bei Autos gemacht. Das heißt, Sender und Empfänger haben im Prinzip einen Chip drin, der eine Pseudo-Zufallszahl generiert. Beide haben denselben drin und so autorisieren die sich immer gegenseitig. Die merken
Code
Der Code ist immer ein anderer, der wechselt, sodass halt das Signal, wenn du mehrfach drückst auf die Fernbedienung, kommt im Prinzip immer was anderes raus. Sodass du diesen ganz trivialen Angriff halt nicht mehr fahren kannst.
Und das heißt, die Hersteller haben das sowieso schon, wussten das schon, aber haben gedacht, ach.
Die wussten das auf jeden Fall und das ist halt so ein bisschen, ja, da fragt man sich dann halt so, ne, warum nicht vorher? Auch bei vielen Hintergrundgesprächen kam dann von mancher Seite so eher, ja, das ist in der Branche halt bekannt. Witzigerweise gibt es dazu auch einschlägige Normen natürlich. Wir sind ja in Deutschland, das heißt, da gibt es eine DIN-Norm oder eine ehemalige EU-Norm, die halt auch in DIN umgesetzt wurde, wo die in verschiedene Klassen unterteilt wurden, auch die Alarmanlagen. Und in dieser Klasse 2, da steht halt dann drin, da ist auch ein Einbrecher normiert sogar, netterweise. Und der kommt da halt nur mit dem Multimeter und mehr nicht. Und erst ab Schutzklasse 3, darf der dann auch ein Notebook haben. Und so haben dann einige Hersteller gesagt, naja, wir sind halt nur Klasse 2. Und insofern ist das rechtlich alles in Ordnung. Nur, ja, eben das Problem ist halt schon, dass hier dann doch Tür und Tor eigentlich weit offen stehen und mit sehr wenig Aufwand und mit sehr wenig technischem Verständnis einfach auch die Dinger halt irgendwie geöffnet werden können.
Sind dir denn Angriffe bekannt auf die Art und Weise, dass in Deutschland schon so Alarmanlagen deaktiviert worden sind?
Da gibt es natürlich wenig Statistiken für bei solchen Sachen, ne? Weil du kommst ja da im Prinzip nicht so richtig dahinter. Dasselbe Problem haben wir ja bei den Autos. Ja, ne? Da hatten dann die Kollegen von dem ADAC mal das Glück, dass irgendwie ein Besitzer irgendwie komplett wirklich über eine Außenkamera gefilmt hat, wie so ein Auto einfach mitgenommen wurde, weil im Zweifelsfall ist es immer schwierig nachzuweisen.
Ja, na klar.
Wurde die deaktiviert. Also man kann im Protokoll gucken. Im Protokoll der Anlage würde halt einfach stehen, dass jemand auf die Fernbedienung gedrückt hat.
Ja, klar. Ja, gut, aber das...
Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch viel die Argumentation der Hersteller, die halt einfach dann sagen, naja, ne, von einem kam es sehr nett, der sagte, ne, im Regelfall nimmt der Einbrecher den PC mit und bringt ihn nicht mit zur Arbeit. Das war irgendwie so sehr, sehr einleuchtend.
Wer weiß denn, ob in der einstiegigen Einbrecherszene nicht schon längst solche kleinen Dinger kursieren, wo du sozusagen empfangen und senden, ich meine, das kannst du bestimmt auch irgendwie mit dem Arduino realisieren.
Nein, das gibt es auch tatsächlich in der Tat. Irgendwie, was du dir ausgedacht hast, gibt es natürlich irgendwie auch schon. Das heißt, da gibt es auch schon Bauanleitungen. Die Geschichte, also erstmal machen wir ja keine Anleitung, wie man irgendwelche Dinge halt irgendwie hops nimmt. Und im Prinzip wichtig war es uns halt einfach zu zeigen, dass man mit einer sehr günstigen Hardware und relativ beschränkten Kenntnissen doch solche Dinge halt einfach öffnen kann. Und das ging auch dieses Mal, also es war leider wieder ähnlich wie bei unserem ersten Ding mit den 1, 2, 3, 4, war ich doch ziemlich baff erstaunt, wie eben halt so eine doch ja besondere Produktgruppe, also ist auch für mich nicht ein Produkt wie jedes andere, weil es sehr nah an den Menschen dran ist,
technische
weil es Sicherheit verspricht, ne? Und dass die Hersteller auch in diesem Bereich dann doch so locker mit solchen Geschichten umgehen.
Aber Admin 1, 2, 3 hattet ihr diesmal nicht in den.
Nee, da haben sie drauf reagiert, da haben wir natürlich auch drauf geguckt. Das heißt, da wurde die Firmware bei allen denen, die wir jetzt hatten, dahingehend geändert, dass du halt einfach beim Einrichten zumindest ein neues Passwort setzen musst. Also das ist jetzt nicht wie bei Fritzbox, dass die schon mit irgendeinem kryptischen Passwort kommen, aber zumindest kommst du nicht mehr durch die Konfiguration, ohne diese Standardding halt irgendwie rauszunehmen.
Okay. Aber du hattest jetzt. Achso, du wolltest
das sagen. Was kosten die Dinger denn überhaupt? Lohnt sich das überhaupt für einen normalen Menschen, der jetzt. Sagen wir mal, moderaten Besitz hat.
Ja, das ist eine relativ breite Preisspanne. Wir haben so ein Beispielpaket geschnürt, wo wir gesagt haben, da ist eine Zentrale, ich glaube 4 Fenstersensoren haben wir aufgeschrieben und so ein Bewegungsmelder, das sind so Standardkomponenten, ne, mit denen man halt so ein Alarmsystem zusammenbauen kann und hatten da so Preise von 280 Euro bis 800 für die teureren.
So viel ist mein ganzes Wohnungsinventar gar nicht wert.
Ja, kommt ungefähr hin.
Ja. Nee, okay.
Allzu sehr sollte man sich ja sowieso nicht in Sicherheit wiegen, weil viele Versicherungen, die ja gerne mal eine Alarmanlage für ihre Einrichtung fordern, die bestehen ja dann sowieso meistens auf VDS-zertifizierten Geräten und Da bringen solche Placebos eigentlich nur ein bisschen Peace of Mind, aber auch nicht viel mehr.
Ja, wobei, das ist, das stimmt schon halt, ne? Also das ist völlig klar, ne? Also viele von den professionellen Sicherheitsfirmen würden halt auch sagen, ne, das ist ja irgendwie Baumarktware oder so, da würde ja keiner erwarten, das und so weiter. Andersrum zum Beispiel, dieses Admin-Problem hatten wir dann auch im letzten Jahr halt bei den VDS-Zertifizierten. Ne? Das waren hochprofessionelle Errichteranlagen, wo dann aber die Errichter einfach Standardpasswörter drin gelassen haben. Ne? Oder teilweise die
Errichter?
Errichter sind die, die Alarmanlagen aufbauen, ja.
Fachjargon. Das klingt irgendwie so wie Henker.
Ja, die Errichter. Nein, man unterscheidet da in dem Bereich in die Sachen, ne? Diese okay. Do-it-yourself-Sachen, wo man natürlich auch sagen kann, das ist ne, so Hochsicherheitsbereich irgendwie, das sollen die Leute nicht selber machen, sie machen es halt aber. Ne? Die Dinger werden gekauft, das ist ein großes Geschäft und dann gibt es halt eben die Anlagen, die errichtet werden von Fachpersonal, wo du halt zu deinem Schlüsselmann deines Vertrauens gehst und dem sagst, du willst eine Alarmanlage. Und diese Zertifizierung ist immer dann wichtig, wenn eine Versicherung halt im Spiel ist. Ne? Also wenn die Versicherung bei dir vorbeigeht und sagt, hier Mensch, da stehen bei Ihnen aber solche Schätze rum, das nehmen wir nicht so, da müssen Sie eine Alarmanlage, da bringt es dann halt auch nichts, in den Baumarkt zu latschen und ja, sich ja solche Dinger dran zu pappen.
Aber du hast gesagt, 4 von 6 sind knackbar gewesen mit diesem leichten Ding. Ja, mit dieser einfachen Methode. Welche waren denn nicht knackbar? Vielleicht kannst du das nochmal...
Ja, eine von denen, die nicht knackbar waren, wobei nicht knackbar heißt jetzt auch nicht irgendwie, dass sie nicht knackbar ist, weil natürlich am Ende ist alles wieder knackbar.
Ja, natürlich.
Aber wir haben halt geguckt, mit was für einem Aufwand, also die wir nicht mit vollkommen einfach knacken konnten, war zum Beispiel die von Gigaset, weil die einen komplett anderen Funkstandard einfach benutzt.
Das ist auch die billigste.
Ja, lustigerweise ist das auch die billigste, hat allerdings auch kaum Komponenten zur Auswahl. Also es ist ein sehr reduziertes System, sehr, sehr klein, sehr nett gemachte App.
265 Euro.
Benutzen deckt, weil sie aus der Telefonie eigentlich auch kommt vom Hersteller her. Ne? Das ist eine abgewandelte Form von deckt, die da zum Einsatz kommt.
Und die Lupus Electronics ist auch okay, sagst du, die kostet allerdings 8.000.
Ist schön, dass du nochmal darauf hinweist, irgendwie nochmal den Finger in die Wunde legen. Da wurden noch ein Preis gerundet und da müssen wir eine kleine Ergänzung
schreiben. Das ist ein klassischer Druckfehler. Also das ist ja wirklich beim...
Ja, ich hatte schon gesagt, der aufmerksame Leser, der wird sehen, dass die Anlage wahrscheinlich nicht 8.000, wie viel? 8.965. Irgendwas, sondern dass da, ja genau.
Also keine Fake News.
Aber es ist nicht, also sagen wir so, es ist die teuerste Anlage im Test gewesen, ist allerdings auch die am meisten Möglichkeiten bietet, muss man einfach sagen. Die haben sehr viel Peripheriegeräte, also es gibt noch, du bekommst noch Glasbruchmelder der verschiedensten Art oder Wasserschaden, alles Mögliche und die haben auch relativ viel in Richtung Smart Home, was uns halt auch wichtig war, deshalb haben die eigentlich ganz gut abgeschnitten. Wir waren da ein bisschen am Hadern mit der Note, im Prinzip haben wir gesagt, hier, wenn die noch so draußen sind mit ungeschützten Fernbedienungen, dann ist uns das ein Doppelminus wert, also die haben dann da quasi eine 5 eingefahren, dahinter steht die Note, wie sie wäre, wenn denn mal die neue Fernbedienung draußen ist. Das kann ich auch nochmal zeigen, weil man sieht, dass man nichts sieht. Ne? Also im Prinzip, das sind exakt die gleichen Dinger. Da ist dann halt nur dieser Chip drin und man kann die nur hinten dann erkennen. Bei einem steht halt Roll hinter, da kann man sich freuen, weil die einen Rolling-Code hat. Und die andere ist halt ohne Roll und die ohne Roll gehört halt in den Müll. Weil man diese Komponenten tatsächlich, das ist Hardware, also du brauchst da andere Hardware, da kannst du keine andere Firmware drauf machen und die muss halt ausgetauscht werden. Die einzelnen Hersteller verfahren damit unterschiedlich, da ist aber auch ein Infokasten zu da. Manche machen tatsächlich einen kostenlosen Austausch von den betroffenen Komponenten, was mich freut. Und andere haben einfach gesagt, das ist so der technische Fortschritt. Ne? Das ist halt also ein technisches Produktupdate. Das war halt noch nicht so vor einem Jahr. Jetzt ist es halt so und dann muss der Nutzer das selber bezahlen.
Ja, aber das ist doch auch, also ist doch ein schales Argument. Wenn die Autos das schon lange können mit dem Rolling Code, dann kann das da doch nicht so ein Problem sein. Und was mich auch wundert, ist, die reichen einfach die Fernbedienung mit Rolling Code nach und die Funktion dafür wird dann in die Firmware von der Anlage eingespielt. Oder
die was? Anlagen sind darauf, das ist tatsächlich so, die Anlagen sind darauf schon vorbereitet
gewesen. Ah, okay. Ja. Also aber das kostet vielleicht ein paar Cent weniger oder so.
Ja, genau.
Das klingt so nach,
wir probieren es mal für ein Jahr, merkt vielleicht keiner.
Genau, richtig. So würde ich das sehen. Also wir haben beim Recherchieren, wenn man halt guckt, es gibt tatsächlich auch schon so Sicherheitsanalysen von Firmen, die gehen so zurück auf 2012, wo Anlagen schon mal nach der Art auch auseinandergepflückt wurden und wo auf diese Lücke auch schon mal hingewiesen wurde. Also man muss schon davon ausgehen, dass die Hersteller das an der Stelle auch einfach bewusst in Kauf genommen haben. Ne? Wobei, ich gehe davon aus, solche Entscheidungen werden natürlich immer getroffen. Ne? Du guckst ja immer, wird es dadurch sicherer, wird es halt nicht. Ne? Also da wird es wahrscheinlich 10 Sachen geben. Also wie wir vorhin sagten, ne? 100%ige Sicherheit hast du nicht. Aber, ne? Du wirst es immer irgendwie austricksen können. Deshalb muss man immer wieder gucken, wie hoch ist denn der Aufwand, wie verbreitet ist das Wissen. Aber in diesem Fall würde ich echt sagen, wenn ich da 10 YouTube-Videos finde, wie man mit dem HackRF irgendwie Funksignale mitschneidet, also irgendwann, und eigentlich müssten diese Produkte immer, ne, wenn man jetzt sagt Katze und Maus, dann müssten die eigentlich immer so 3-4 Längen eigentlich voran sein und ja, sich nicht da mit dem Ring an der Nase durch die Gegend schleifen lassen.
Aber wir bleiben kriminell. du hast dich mit Abzocke auf WhatsApp, über WhatsApp, auf WhatsApp beschäftigt. Was hast du daraus gefunden?
Na, eigentlich ist das eine Methode, die auch genauso wie diese Sniffing-Attacken aus dem Museum stammen. Mhm. Also eigentlich wird dazu eine uralte Technik benutzt, nämlich WAP.
Mhm. Na, das damit ist doch das, was früher schon, bevor es Smartphones gab, hatte ich das, glaube ich, schon auf meinem E-Plus-Handy.
Genau, mal, das hieß so früher Wait and Pay, ja, so genau. Ungefähr als Abkürzung. Man hat damit sozusagen probiert, so Bildchen, Töne und so weiter schon mal aufs kleine Handy-Display zu zaubern. Das sollte damals ganz schnell gehen, weil der Code halt so speziell optimiert genau, war für so eine schnelle Übertragung.
Das war so ein HTML-ähnlicher.
Genau.
Ja.
Also damit konnte man schon eine Menge machen. Das Problem war bloß, es hatte sogar eine Bezahlschnittstelle an Bord, die aber irgendwie keiner genutzt hat. Also gedacht war das eigentlich mal, um mal einen Parkschein zu kaufen, um mal vielleicht eine Busfahrkarte zu kaufen oder ähnliche Kleinbeträge zu bezahlen. Bloß, es hat halt niemand gemacht. Dann ist die Technik erstmal so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil wir kennen das ja alle, wir benutzen heute Smartphones. Die Seiten, die wir im Internet besuchen, sind mit HTML kodiert, also alles nichts Besonderes mehr. Aber ganz heimlich still und leise, WAP gibt es immer noch.
Das ist mir neulich auch aufgefallen, als ich in den USA war und manuell die Provider-Informationen da eingegeben habe. Und da ist mir aufgefallen, dass da tatsächlich noch Informationen für WAP hinterlegt waren in meinem Handy. Und ich habe gedacht, was?
Ja, das spart natürlich im Allgemeinen so Übertragungsvolumen. Und klar, wenn man jetzt eine WAP-Seite aufruft, die sind ja meistens relativ mager gestaltet.
Wann habt ihr das letzte Mal eine WAP-Seite bewusst aufgerufen?
Bewusst, glaube ich, noch nie.
Aber das ist auch gleichzeitig der Trick, weil man merkt es heute nicht mehr. Eine WAP-Seite kann genauso aussehen wie eine ganz normale, herkömmlich programmierte Internetseite. Okay. Und dann haben wir ein Problem, weil der Nutzer, der da draußen ist, der merkt es nämlich auch nicht. Und WAP kennt einen Trick, den HTML nicht kann. Und zwar, WAP bringt eine Bezahlschnittstelle mit. Funktioniert so, jemand löst im Prinzip irgendeine Schaltfläche auf einer WAP-Seite aus. Da steht zum Beispiel drauf, ich will tolle neue Klingeltöne haben. Und dann muss der Netzbetreiber an den Betreiber dieser Internetseite, dieser WAP-Seite, eine MSISDN-Nummer zurückspielen. Und mit dieser MSISDN-Nummer kann er sich dann an denjenigen Betreiber wenden, an die Mobilfunkrechnung schreibt oder das Guthaben abbucht. Und das sagt dann letztlich, der muss zahlen für den Abruf.
Und wahrscheinlich der Mobilfunkanbieter, der kriegt wahrscheinlich auch noch einen prozentualen Anteil, weil er ja sozusagen das Geldeintreiben übernimmt oder so. Oder
ja, und das ist das eigentlich Gemeine auch für den Benutzer. Der kann nämlich im Allgemeinen sich nur noch an den Mobilfunkbetreiber wenden. Der sagt dann meistens, Moment mal,
ich habe hier mein Protokoll.
Steht zwar jetzt auf der Rechnung, Sonderleistung oder so, aber wir verraten dir erstmal nicht, was das eigentlich ist.
Ach, steht dann nur Sonderleistung.
Zum Beispiel oder Abrechnung dritter Anbieter und so weiter oder ähnlich. Und man muss da schon sehr, sehr penetrant sein, um dann sich oftmals auch an einer Kette entlang von Zahlungsdienstleistern und Produzenten und so weiter bis zu dem letztlichen Anbieter dieser Seite durchzuhangeln. Und dann ist noch lange nicht gesagt, ob der dann auch das Geld zurückbezahlt.
Ja, das Schlimme ist ja, dass die Provider ja sogar davon profitieren, weil sie ja einen Anteil davon behalten dürfen.
Ja, also das Thema ist.
Haben natürlich wenig Interesse dran, dass.
Ja, das Thema ist doch gerade aufgekocht. Es hat jetzt jüngst noch eine kleine Anfrage gegeben, die ist dann über den Bundestag gelaufen und die Bundesnetzagentur hat dann das gemacht, was sie dann bei so kleinen Anfragen immer macht, nämlich Zahlen zusammengewühlt und dann die Antworten gegeben und rauskam, dass sich eigentlich schon allein im letzten Jahr gab es Beschwerden gegen 130 Firmen.
Oh wow, krass.
Und 600 Einzelpersonen haben sich dann immerhin die Mühe gemacht, sich irgendwo wenigstens bei der Bundesnetzagentur zu beschweren. Das klingt jetzt erstmal ganz wenig, aber es hat auch eine andere Umfrage gegeben, die daraufhin von der, vom Bundesjustizministerium in Gang gesetzt worden ist. Und da kam dann halt raus, dass jeder achte Mobilfunknutzer schon mal mit so einem Thema zu tun hatte. Also Beträge auf der Rechnung hatte, von denen er nicht wusste, wo die herkamen und gegen die er sich auch nicht so richtig wehren konnte.
Ich gucke mir meine Rechnung gar nicht so genau an, muss ich sagen.
Wurde das denn irgendwie jemals flächendeckend, also ich sage nicht flächendeckend, aber irgendwie in größeren Stil für irgendwas Sinnvolles
genau, eingesetzt? Genau, das ist nämlich jetzt auch meine Frage. Kann also, man das nicht einfach dicht machen, weil es nie
lange
für
gesucht.
Irgendwas sinnvoll ist?
Wir haben lange gesucht nach einer vernünftigen Anwendung. Wir haben nichts gefunden und gerade heute in der Smartphone-Zeit gibt es natürlich auch viel bessere Methoden, da Kleinbeträge abzurechnen, das wissen wir alle. Also von daher denke ich mal, man könnte es eigentlich in die Mottenkiste treten. Und solange das noch nicht der Fall ist, würde ich jedem empfehlen, bei seinem Mobilfunkbetreiber anzurufen und auf jeden Fall schon mal ganz prophylaktisch eine Drittanbietersperre einzurichten.
Ah, das geht.
Und die schützt dann davor.
Ja, okay.
Ja, das, interessant. Also man ruft da an, sagt, ich möchte keine Beträge von dritten Anbietern bei Ihnen auf der Rechnung haben.
Aber das gilt dann nur für WAP oder sperre ich dann irgendwas anderes
noch? Man kann alles Mögliche je nach Anbieter ausblenden, zum Beispiel auch Premium-SMS oder ganz andere 090-Dienste, andere Dienste. Man kann das sehr, sehr fein gefächert zum Teil ausblenden. Man muss es aber auch.
Ich meine, Drittanbietersperre, das klingt so allgemein. Das klingt jetzt nicht nach WAP, sondern als ob alles Mögliche nicht mehr funktionieren würde.
Das ist auch so allgemein gefasst. Man muss wirklich sehr genau nachfragen, was man jetzt sperren soll.
Telefon.
Nach Möglichkeit nicht. Das möchte man ja noch gerne machen. Aber letztlich muss man da schon nachfragen, was wird jetzt gesperrt, was kann ich einzeln sperren lassen. Sonst ist man dann natürlich wieder mal im Pauschalen und womöglich auch nicht so richtig geschützt.
Ah, das ist ja wirklich, das ist ja...
Und wie gesagt, eine Methode aus dem Museum braucht man eigentlich alles längst nicht mehr, funktioniert immer noch und damit werden auch noch immer erhebliche Beträge eingefahren. Und das kann man jetzt auch nicht einfach auf die Dummheit der Benutzer schieben, das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, weil sich eben diese WAP-Seiten und diese WAP-Requests, die zum Auslösen der Zahlung nötig sind, sehr, sehr gut tarnen. Da fällt jeder drauf rein. Ich habe sogar jetzt mit einem der neuen Kollegen hier gesprochen. Denen ist das auch schon passiert.
Also ich kenne auch diese Seiten, die sich so Pop-ups, die sich irgendwo vorschieben und sagen, oh, Ihr Handy ist von einem Virus befallen, drücken Sie hier. Und das Einzige, ich meine, man sieht natürlich als einigermaßen erfahrener Mobile-Smartphone-Nutzer, dass das Shit ist. Aber also das Einzige, was man dann wirklich machen kann, ist wirklich den Browser abschießen.
Richtig.
Und neu starten.
Und sonst, da gibt es zum Teil auch ziemlich fiese Geschichten. Man kann zum Beispiel teilweise, denkt man sich, okay, ich schließe den Prozess, ich tippe einfach mit dem Finger oben aufs Schließkreuz und dann ist das zu. Das ist
auch problematisch, dass das Schließkreuz nämlich dann sozusagen als okay gemappt ist.
Selbst das Schließkreuz wird als okay gemappt, selbst das löst die Nachfrage aus. Also am besten in dem Fall, wenn man jetzt auf so einer Seite ist und das feststellt, Browser abschießen und sofort, wenn es irgendwie geht, Mobilfunk aus. Und ein Trick noch, wenn man so eine Seite hat und man ist im WLAN, ist man safe, denn über eine WLAN-Verbindung werden ja die MS-ISDN-Nummer nicht ausgelesen.
Ah, okay. Also das geht nicht. WLAN, also im WLAN bekomme ich diese Seiten ja auch, aber da gibt es, also sobald die Seite über WLAN kommt, dann kann die MS...
Da ist sie abgeschnitten. Dann läuft aber oft ein anderer Trick. Dann erscheinen nämlich nacheinander mehrere Seiten und am Schluss oftmals eine Viruswarnung. Und dann soll man da seine Handynummer direkt eintragen. Dann hat der Anbieter die natürlich auch.
Ach, das ist ja sensationell. Wir können jetzt einmal noch mal kurz zum Schluss hier so eine typische Seite zeigen, wie das so aussieht.
Aber in den Verbindungseinstellungen vom Handy kann man das nicht ausschalten?
Ja.
Also das ist hier
weil
so eine...
du sagtest, du hättest WAP irgendwie auch gesehen. Irgendwie. Ich hatte gerade
mal geguckt, du hast, wenn deshalb du
war ich so unhöflich und habe mal in meinem Handy geguckt und ich habe gar nichts gefunden.
Das gibt es in den, heißt es Verbindungseinstellungen, ne, wo drin steht, wie die, also da steht
der APN. Ja, du kannst, natürlich, die WAP-APNs kannst du natürlich abschließen, aber in der Regel ist das ja kein Rat, den man Otto-Normalverbraucher geben kann, weil der kriegt einfach seinen Konfigurationssatz und der wird dann nun mal verändert.
Aber wer
zählt
die
ablegen, sich auch,
du hast aber gerade gesagt, dass über WAP auch zumindest manchmal so komprimierte Seiten oder so übertragen werden. Das heißt also, richtig sinnvoll, das einfach zu löschen, ist es vielleicht auch nicht.
Ich würde es nicht machen. Allein deswegen, weil ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich bin mit meiner Prepaid-Karte unterwegs, meinetwegen irgendwo im Ausland und möchte mal kurz mein Guthaben checken, dann mache ich das am besten mit der WAP-Seite.
Stimmt,
du hast recht. Das geht am schnellsten und verbraucht am wenigsten Volumen.
Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja gut, also rufen wir alle bei unseren Providern an und sagen...
Drittanbietersperre.
Drittanbieterstelle. Die Service, guter Service hier von CT, gibt es auch eine kleine Tabelle mit den ganzen Telefonnummern der Mobilfunkanbieter. Und dann ruft ihr da alle an und macht das aus. Das finde ich gut. Ja.
Schon mal ein Tipp an die Netzbetreiber, Mobilfunkbetreiber, Service-Nummern aufstocken.
Das ist ja echt ein Skandal. Ich habe mich wirklich immer schon gewundert, wie. Wie machen die denn jetzt? Ich dachte, das wären rein so wie so Schrottseiten im normalen Netz, dass die einfach nur Werbeerlöse abzocken sollen. Aber um was für Beträge handelt sich das denn ungefähr, wenn man da drauf reinfällt?
Man kann mal meinetwegen 2,99 bezahlen, dann hat man Glück. Aber in der Regel fällt man meistens auf Abos rein. Und das können dann schon mal 27 Euro sein. Und zwar nicht einfach mal sondern pro Woche.
Ach, pro Woche, krass. Und
es ist nicht unbedingt gesagt, dass man dafür auch was bekommt.
Ja, und wenn dann
Wobei halt... die fallen ja schon auf der Rechnung. Ne? Also wenn ich so eine Lücke hätte, dann würde ich eher meinen, dass man überall mal einen Euro nimmt oder so oder zwei Euro, weil das merkt ja nun wirklich keine Sau.
Es hat ein Anwalt eine Abrechnung, eine Überweisung an einen einzigen Betreiber gesehen und auch nur für einen einzigen Mobilfunkanbieter und da standen 180.000 Euro drauf.
Krass.
Und die Netzbetreiber, die Mobilfunkanbieter kriegen davon bis zu 60%.
Übel.
Das erklärt vielleicht,
warum das immer noch geht. Kein Wunder, dass die kein Interesse daran haben, das
abzuschalten. Ja, genau. Aber wir haben jetzt über zwei altertümliche Dinge geredet, hier über so
Fernbedienung
und über WAP. Das ist jetzt auch wieder was altertümliches, nämlich eine Tradition, dass wir in CT immer jedes Jahr die Trends beleuchten. Das haben wir früher immer vor der CeBIT übrigens gemacht, das war vor deiner Zeit. Ja. Aber wir gucken uns immer einmal im Jahr an, was sind denn eigentlich die Techno, Technik, Computer, Trends des Jahres. Wir haben jetzt hier drunter geschrieben, was sie dieses Jahr haben wollen und was danach kommt. Und das ist natürlich ein wahnsinnig offenes Thema und ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil natürlich inzwischen alles mit Computertechnik funktioniert. Deswegen, was sind denn so eure, was würdet ihr denn sagen, was sind eure Trends, Techniktrends des Jahres?
Jetzt bin ich der Erste, da habe ich eine Chance. Irgendwie
kann ich
das schon wegnehmen.
Kannst du irgendwas, würde ich sagen.
Genau. Ja, ich bin auf die KI oder die künstliche Intelligenz auf jeden Fall auch gespannt. Das ist ja auch das, was wir auf dem Cover haben, wobei ich halt zu den KI-Skeptikern zähle, aber nichtsdestotrotz ein spannendes Thema. Und dann würde ich schon weiter.
Ja, okay. Und du, was würdest du sagen?
Ja, im weitesten Dinge, die irgendwas mit Elektromobilität zu tun haben, und zwar mit der Elektromobilität auf der letzten Meile. Sprich, also das sind so Roller und Hoverboards, alles was so elektrisch ist, sowas in der Richtung.
Segway
und solche Geschichten. Da muss noch was passieren, aber das hängt natürlich von vielen Dingen zusammen, oder mit vielen Dingen zusammen, zum Beispiel Batterietechnik.
Ich fahre auf Fahrrad, ist natürlich auch eine gute große Konkurrenz davon. Ne?
Ja, unbedingt.
Und das tut sich elektrisch.
Ja, das stimmt.
Da tut sich ja auch gerade sehr, sehr, sehr viel.
Ja, das stimmt. Vernetzte Fahrräder, stimmt. Das finde ich auch trendig. Und du? Du hast ja die Strecke mit betreut.
Ich habe die Strecke
mit betreut. Persönliche.
Ja, ich habe in der Strecke habe ich mich hauptsächlich mit Microsoft und Open Source Software beschäftigt. Aber grundsätzlich glaube ich als Trend, was mich am meisten interessiert und was ich ganz spannend finde, ist immer noch so Sprachassistentensysteme und KI, also so Interface-Sachen und automatisierte Erkennung von was auch immer.
okay.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Trend fürs nächste Jahr.
Und ich bin zwar ja bekannt als VR-Keno sozusagen, aber ich finde VR dieses Jahr, ich glaube, da wird es ein paar interessante Sachen geben, aber ich glaube nicht, dass uns da wahnsinnige neue Sachen ereilen werden, sondern ich finde, glaube ich, wirklich interessant. Ich finde wirklich die selbstfahrenden Autos richtig spannend. Also ich glaube, dass das ein Thema ist, was wirklich die komplette Welt wirklich verändern würde. Also Städte würden anders aussehen. Es würde nicht überall Autos rumstehen, sondern ich würde irgendwie...
Aufhebung der Schwerkraft wäre auch so ein Ding, wo ich echt gerade auch warte, weil das echt nochmal.
Ich finde, das ist ein bisschen unfair, der Vergleich zwischen Aufheben der Schwerkraft und autonomen
Fahren. Dann würde ich aber auch alleine fahren. Das wäre dann nicht mehr so schlimm.
Nein, aber ich meine, wenn ich jetzt in meinen Kalender eingebe, ich habe den und den Termin, und dann gehe ich einfach aus der Tür raus und dann kommt da so eine Google-Kugel angefahren und fährt mich dann entweder zum Flughafen oder zum Bahnhof oder fährt mich gleich zum Termin und es ist alles im Hintergrund ausgerechnet. Und auch so richtige Autofreaks, glaube ich, werden dann irgendwann sagen, ah Mann, ja gut, ich verkaufe jetzt auch mein Auto, weil das lohnt sich einfach nicht.
In 10 Jahren probieren wir zwei das mal. Ja. Dann gucken wir mal, in der Google-Kugel.
Vielleicht hätte dann da auf dem Cover stehen müssen, Trends 2071.
Ja, wir haben ja auch noch ein bisschen was über die fernere Zukunft. Und solche Sachen wie die Veränderung von Städten kommt auch drin vor. Das ist natürlich, da ist natürlich ein bisschen die Frage, wie schnell verändert sich Gesellschaft, wie schnell können wir uns als Menschheit, die sich jetzt quasi 100 Jahre lang an den Individualverkehr mit Auto gewöhnt hat, uns da wieder von lösen und sagen, ich verwende jetzt irgendwie bereitgestellte Individual-Massentransportsysteme, also autonome Fahrzeuge,
die absolut, einfach mir nicht klar, gehören. Reibungslos wird das nicht funktionieren.
Da passiert ja schon einiges, ne? Da bin ich auch eher immer wieder überrascht, irgendwie, wie weit die Leute schon da bereit sind, halt, ne? Also auch ihre Lebensgewohnheiten umzustellen. Also es ist ja längst nicht mehr so, dass jeder ein Auto hat oder haben will, ne? Und je weiter du in der Altersstufe runtergehst, da hast du das auch gar nicht mehr. Ne? Die Leute basteln sich ihre Mobilität halt irgendwie schon so zusammen. Mit allen, ob es jetzt Shared, ne, oder Uber, haben wir ja nicht, aber ne, also ist denen ja eigentlich ganz egal. Und man merkt halt schon halt, wie diese Gesamtvernetzung halt und wie das Ganze auch zum Fließen bringt. Ne? Also wie das alles flüssiger
man merkt
wird
aber auch, und ineinander dass es, greift. Man merkt aber auch, dass es ganz viel an der Infrastruktur hängt. Also ich war jetzt mit dem Rad in Schweden im Sommer und da habe ich zum Beispiel an ganz vielen ganz normalen Wohnsiedlungen, Mehrfamilienhäusern habe ich Ladesäulen für Elektroautos gesehen. Mhm. Das ist hier noch echt schwierig und ich denke auch, dass es ganz bestimmt natürlich bekannt ist, ne, dass man das Thema Elektroautos in den Städten nur fördern kann, wenn man sagt, hier habe ich auch eine Infrastruktur dafür, hier habe ich Ladesäulen und so weiter. Und nebenbei gesagt, auch das Thema elektrische Autos löst ja längst nicht das Platzproblem.
Ich wollte gerade sagen, elektrische Autos, die Dinger jetzt mit einem Verbrennungsmotor laufen oder mit einem Elektromotor, das ist natürlich ein leichter Fortschritt. Aber ich finde, es wird erst richtig interessant, wenn ich da nicht mehr am Steuer
sitze. Also für unsere Städte ist es schon ein großer Fortschritt, ne? Wenn ich mit den Dingern durch die Gegend fahre und stelle mir mal vor, irgendwie, dass alle irgendwie so ruhig unterwegs wären, das wäre schon grandios, ne? Wenn du da so mitten in der Stadt wohnst und das macht alles keinen Lärm.
Ich habe gestern in Hannover ersten Mal einen elektrischen Bus gesehen.
Achso, ja, die haben zwei oder drei.
Der hat, glaube ich, sogar WLAN.
Das total modern. Das fand ich auf jeden Fall vom Geräusch her interessant. Aber weswegen ich da auch überhaupt drüber rede, dass ich ja interessant finde, dass viele Zukunftsforscher da ja ständig drüber reden, dass es nicht mehr lange dauert, bis die selbstfahrenden Autos kommen. Und Sven sagt mir ja immer, dass er da gar nicht dran glaubt. Sag doch mal, also du glaubst, kommen die gar nicht, die deiner Meinung nach? Oder kommen
ich weiß
die erst
es noch nicht mal und ich weiß noch nicht mal, ob sie jemand haben will, wenn sie da sind, halt irgendwie, ne, weil es das Spiel irgendwie nochmal so komplett verändert. Für mich ist tatsächlich die eigene Revolution, erste Revolution erstmal, was du auch gesagt hast, das elektrische Fahren. Mhm. Und das fand ich jetzt ich habe auch so einen Kommentar geschrieben, der hat es nicht ins Heft, aber online geschafft, aus Platzgründen auch zu der Strecke, wo es eigentlich ein bisschen darum geht, ne, die einen zeigen nur irgendwie, alles ist total hyper hier auf CES, ne, also alles shared und alles fährt autonom und sonst was. Dann bist du auf der nächsten Messe Detroit und da ist plötzlich sind die Dieselmotoren wieder, ne, alles raucht, alles rußt irgendwie. Und dann fragst du dich so ein bisschen, wo sind die denn überhaupt unterwegs? Und ich habe im Moment das Gefühl, dass sie versuchen mit dem hochautomatisierten Fahren, also mit diesem alles automatisch, ein bisschen davon abzulenken, dass das Elektrische erstmal der nächste Schritt ist. Ne? Also wir werden alle connected sein, das ist gekauft. Das ist auch 2018, haben wir E-Call, alle Autos werden einen Vertrag drin haben, damit sind die im Netz. Mhm. Ob du das jetzt willst oder nicht, das ist halt so. Das heißt, es ist wirklich die nahe Zukunft und sie werden sicherlich mal hochautomatisiert fahren. Irgendwann.
Und der Autohersteller weiß immer genau, wo ich bin und wie schnell ich fahre.
Ja, da kann man noch drüber sprechen. Ne? Das hat einige Vorteile, sicherlich auch ein paar. Also wir werden genug haben, über das wir schreiben können,
glaub ich,
da bin
auch.
Ich mir sicher. Und wahrscheinlich auch mit Admin 1, 2, 3, 4 und einer neuen Funkfernbedienung. Ja. Da fangen wir wieder von vorne an. Nein, die Autoleute wissen das ja schon alles ein bisschen. Und dann hast du diese ferne Zukunft, wo sie immer sagen 2020 oder 2030, ne? Und darüber zeigen sie ganz viel. Aber dieser Mittelteil, der fehlt mir immer und das finde ich immer ein bisschen komisch, weil die Elektrifizierung ist eine riesige Umwelt. Umwälzung in wahrscheinlich noch mehr in der Industrie als
in der Stadt. Aber ich meine, die gibt's, das ist doch alles schon, fertig mit
Tesla. Das Problem fahren noch. Tesla fährt, aber die anderen fahren halt nicht, weil die anderen sitzen da und sagen, ja, jetzt mal irgendwie ein Elektroauto bauen, das irgendwas taugt und mehr als 5 Meter fahren kann auf Batterie.
Das Problem schwierig. Ist der fehlende Käfer. Jetzt nicht im Sinne von Volkswagen, aber eins, was erschwinglich ist, ein Auto, was die Leute sich halt kaufen können, wo es sich halt irgendwie auch rechnet. Bisher gab es eigentlich immer nur Gaga-Angebote, entweder halt als überzüchteter Sportwagen oder als ein Auto, was sie hingestellt haben, mal am Wochenende. Und wenn man einmal durchgerechnet hat, dann konnte man nur sagen, ist man ja bescheuert, wenn man sich das hinstellt.
Ja, ja, klar.
Ne, weil fährt nicht, kostet das Doppelte und ob ich es nochmal verkaufen kann, weiß ich irgendwie auch nicht. Ne? Also das sind keine konkreten Angebote gewesen. Und das wird spannend und das wird sicherlich auch, das wird nicht mehr lange dauern. Irgendjemand wird mit so einem Ding um die Ecke kommen. Ne? Und da ist so ein bisschen die Frage, wer das ist.
Na gut, da kann man sich ja dann natürlich auch solche Märkte angucken wie Norwegen, wo dann halt auch von politischer Seite ganz stark gelenkt wird und wo dann letztlich diese E-Mobilität fast schon von oben herab verordnet wird. Ich denke trotzdem, dass wir da in der Hinsicht noch einen viel größeren Sprung zu bewältigen haben. Und das ist tatsächlich auch einfach ein völliger Paradigmenwechsel, nämlich in Richtung von irgendeine Technik Antriebsart zu nutzen. Das ist das eine, aber wie gehen wir mit dem Thema Verkehr in Innenstädten überhaupt um? Ja,
genau, glaube ich auch.
Und da wird sicherlich die Frage sein, was du ja auch schon gesagt hattest, brauche ich überhaupt noch ein eigenes Auto? Akzeptiere ich, dass ich nur eins habe, wenn ich eins brauche? Dann habe ich nämlich schon mal 94% Stehzeuge abgeschafft.
Ja, richtig.
Und habe dann auch freie Innenstädte, was natürlich auch mehr Lebensqualität bringen könnte.
Hüpfburg.
Und von daher denke ich, da tut sich noch eine ganze Menge und sich tun, bevor da tatsächlich durchgreifend eine Änderung passiert. Das hängt alles sehr, sehr eng miteinander zusammen.
Und das kommt halt auch schon mit dieser Thematik Connected, ne? Dass die Fahrzeuge halt alle ortbar sind und in dem Moment halt auch managebar. Ne? Oder hier Mercedes hatte von Smartzone ein Konzept gezeigt auf der CES, wo du quasi als Privatmensch auch dein Auto fürs Sharing anbieten kannst. Ne? Du kaufst es dir und kannst es im Prinzip im Familienfreundeskreis einfach hinstellen, über App freischalten lassen. Kannst sogar sagen, hier der Keno, der muss aber mal 10 Cent bezahlen für einen Kilometer oder so. Ne? Also so frei konfigurierbar, wo man einfach
merkt. Nur 5, der fährt so viel sicherer.
Wo man einfach nur merkt, durch das, aber das ist alles so ein Netzthema und ein Smartphone-Thema. Ne? Es wird alles flüssiger, die ganzen Sachen werden beweglicher und da kommt halt einfach Dynamik rein.
Das ist sowieso so ein Großtrend. Also wir können jetzt auch mal bei den Cycles mehr liegen. Da haben wir jetzt mal den
spannend.
Johannes, kannst du den mal einblenden, den aktuellen Hype-Cycle? Der Hype-Cycle, erklär mal, was ist das?
Der Hype-Cycle wird von der Firma Gartner erstellt, das ist so ein Marktforschungsinstitut und die werten aus, welche Technologien in den nächsten 2 bis 20 Jahren einen gewissen Zyklus des Erfolgs und der Entwicklung durchmachen. Also es gibt dann immer diesen Hype eben, wo alle sagen, mein Gott, das ist das nächste große tolle Ding.
Das ist hier die Kurve,
die steile Kurve, da rasten alle aus und sagen, das brauchen wir jetzt unbedingt. Das wird alles super toll.
Also das ist jetzt gerade der Gipfel der überzogenen Erwartung. Da sehen wir gerade
Maschinenlernen, glaube ich.
Nee, Blockchain. Und das kann ich absolut bestätigen, dass überall in den
alles, wo man irgendwann wo Blockchain sagen kann, wird gerade Blockchain gesagt.
Also in den Futuristenzirkeln.
Blockchain ist halt ein bisschen davor.
Genau.
Das heißt, hier in diesem oberen Bereich ist halt das, was
Connected
gerade
Connected Home natürlich.
Genau, und wenn das dann abstürzt und der Hype vorbei ist, dann beginnt eigentlich erst die Phase, wo es dann langsam produktiv genutzt werden kann, weil dann ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass es halt eben nutzbar wird. Im Vorhinein ist es dann irgendwie so, wird es dann so völlig aufgepustet, eben gehypt, dass alle sagen, das benutzen wir jetzt für alles, wie du ja vorhin schon sagtest, mit den Elektroautos, sagen dann, es wird alles verändern, aber es gibt halt noch nichts eigentlich. Und dann in 10 Jahren passiert es dann irgendwie, dass es mal produktive Sachen gibt. So.
Aber witzig, dass die Virtual Reality, die ist auf dem Hang der Erleuchtung, also ist sozusagen es ist schon überall durch, also auch durch den Tiefpunkt der Enttäuschung. Thema. Und das wird jetzt immer weiter...
Du musst dich lösen.
Ja. Ja. Wird jetzt immer verbessert und billiger. Genau. Und irgendwann kommt es dann auf das Plateau der Produktivität.
Mach doch Smart Dust.
Das ja, genau. So ein Smart Dust. Was ist das? Also das ist sozusagen das Food... Also das ist sozusagen das ist noch so früh, thing. Dass das noch nicht mal auf dem Hype... Also es ist noch nicht mal auf dem Hype... Wie nennt sich das? Auf dem Weg des Hypes, sondern es ist noch... Am Fuß des Hype-Bergs. Was ist denn das eigentlich?
Das sind so intelligente Nanopartikel, die dann irgendwelche Dinge für einen erledigen können.
Die schneiden dein Bart oder so.
Genau,
die schmeißt du dir so ins Gesicht.
Und ich stelle mir so kleine Dinger vor, ja, genau, zum Beispiel, die so wie Ameisen dann irgendwie so Dinge tragen. Und
ich sehe dich schon nicht. Mit so einer Hand voll Staub. Wir testen heute.
Also denkbar ist das natürlich in der Medizintechnik, wo die Teile dann halt durch die Blut Bahnrasen und Verkalkungen auflösen
genau, und
Sachen so weiter.
Reparieren. Das ist genau.
Genau, das ist aber halt noch eigentlich völlig
fiktiv. Nee, erstmal. Ja. Und dann ganz lustig, wir haben hier noch den Hype-Cycle von 1995, das war glaube ich der allererste, den haben wir hier aufgetan, jetzt noch kurz vor Sendungsbeginn. Und das ist lustig, weil da zum Beispiel die Wireless Communication, die waren so gerade
ja, auf dem Weg.
Auf dem Weg zum Hype. Aber das hat dann.
Steht da was von WAP-Abzug?
Information Superhighway haben wir hier noch und Virtual Reality. Jan Keno war damals schon am
Absingen. Nee, das ist schon eine auf dem, wie nennen
Video
wir das?
Videoconferencing.
Der Gipfel der überzogenen Erwartung, da ist Virtual Reality 1995 schon drunter gewesen, sozusagen. Aber lustig, Speech Recognition, Knowledge-Based Systems, Object-Oriented Programming, diese Sachen, das waren so die Sachen, die durch diesen Hype-Cycle durch waren und die jetzt sozusagen im Mainstream angekommen sind. Das stimmt genau. Ja auch.
Ja, ja. Ne? Also Spracherkennung funktioniert ja verhältnismäßig zuverlässig mittlerweile.
Genau, die Spracherkennung ist
das
kein
Erkennen
Problem mehr.
Erkennen selber funktioniert, richtig. Das Nutzen ist richtig. Dann schwierig.
Aber das steht da ja auch nicht, sondern damit ist wahrscheinlich Intelligent Agents gemeint, mit sowas wie Alexa. Ja. Und genau, Information Superhighway.
Das war hier Karl die Klammer, glaube ich. Intelligent. Ja, genau.
Und Klammer. Information Superhighways war ISDN mit 64 Kilobit.
Aber lustig,
Kanalbündelung.
Handwriting Recognition. Aber lustig ist, dass es damals halt auch noch gar nicht so viele ulkige Techniken gab. Ne?
Da gab's naja, das kommt dir jetzt halt ulkig vor. Aber ich meine, 1995, wenn dir einer gesagt hätte, ich schiebe demnächst mal irgendwie ein paar hundert Megabit kabellos durch meine Wohnung von einem Gerät zum anderen.
Oder es gibt Haarbürsten mit Internetzugang.
Ja, die analysieren am Geräusch, wie du gut du dir die Haare bürstest.
Ja, ja. Nee, und wie gut die Haarstruktur ist.
Dich hätten sie eingesperrt.
Mich hätten sie definitiv eingesperrt. Genau, und du hast noch, also es gibt, so, also Gartner genau. Verkauft ja. Genau. Diese Hype-Cycles, das ist für ganz unterschiedliche Themen. Und das ist jetzt sozusagen, das ist gar nicht von Gartner, sondern das ist jetzt ein
Workshop,
Hype-Cycle.
Das war im Prinzip von einem Zukunftsforscher und das war ein Cycle, eine Art Hype-Cycle nur für das Thema künstliche Intelligenz. Und der kam mit ganz lustigen Thesen um die Ecke, halt eben KI hier rot, ne, Artificial Intelligence, und sagt im Prinzip, das seit den 60ern, also ist ja eben nichts Neues. Ne? Und dann fragt man sich ja immer, ja, warum denn jetzt plötzlich? Ne? Er sagt im Prinzip, da gibt es immer mal so Punkte, wo sich das entzündet. Ne? Ein Beispiel in den 90ern Übersetzungsprogramme, ne, wo man dachte, oh man, das Ding kann alles. Ne, ich schmeiß da was rein und es spricht irgendwie Chinesisch, der Babelfisch ist erfunden und tralala. Mhm. Irgendwann war es das aber nicht und je steiler der Anstieg, desto größer dann halt auch die Enttäuschung. Ne? Und dann hat er hier schon einen KI-Winter sozusagen definiert. Ne? Und irgendwann hast du wieder so einen Punkt, da kommt dann wieder was. Ne? Und dann denken die Leute, ah, da passiert was. Und im Moment sieht er im Prinzip auch so ein Hype-Cycle durch diese Alexa-Geschichten. Mhm. Ne? Und
aber nach dieser Kurve geht ja die AI, also die künstliche Intelligenz.
Ja, gut, das ist seine These
in dem Machine
Fall.
Learning.
Aber insofern auch ganz spannend für unser Thema. Ne? Seine These ist eigentlich, dass dieses ganze KI-Thema missverständlich ist, weil es aus seiner Sicht nicht sein wird, was mit einem Menschen ebenbürtige Intelligenz ist. Ne? Der Mensch tendiert immer dazu, also er ist halt ein Sozialforscher, tendiert halt dazu, halt immer ein anderes Wesen da drin zu sehen und interpretiert es rein. Deshalb sagt er eigentlich, dass Sprache das Schlimmste ist, was dieser Thematik oder diesem Maschinenlernen passieren kann, weil die Menschen sofort immer drauf stürzen. Die Alexa steht da und das ist dann die Alexa und die wird angesprochen, angelabert und ja, die Menschen sind fasziniert davon und waren es schon immer. Ne? Und sind aber dann umso stärker enttäuscht und nehmen es halt auch persönlich, wenn dieses Ding halt dann die Erwartung dann aber doch nicht erfüllen kann und doch kein Familienmitglied
geworden ist. Ja, so wie dieser Curie-Roboter auf der CES, wo mir die Entwickler erzählt haben, das Schlimmste, was wir machen können, ist der zu viel Sprache beibringen, weil das immer eine Enttäuschung ist. Weil immer, weil man sagt dann so, hey, Curie, was hast du denn gestern zum Mittag gegessen? Ich verstehe nicht. So, ne? Das ist immer so.
Ja, da reicht es ja, weniger ist mehr. Das ist wie bei ja,
deswegen SMS piept mit das Punkt, Ding Punkt, nur. Punkt.
Ne? Deswegen du, ist das ja nur offen formulieren.
Ja, genau. Deswegen ist das Ding hauptsächlich niedlich, fährt so rum, guckt einen an und macht immer so bilülü, bilülü. Ja, und das reicht schon. Und das funktioniert wesentlich besser als irgendwie so ein halb intelligentes Ding. Weil entweder agiert das wie ein Mensch und versteht dich zu 99% oder eben nicht. Und das ist halt das große Problem gerade bei denen.
Ja, und das Problem bei künstlicher Intelligenz ist auch, dass, also dass es gerade natürlich wieder diese Panik gibt, wir bauen uns da irgendwie das nächste Skynet zusammen. Das
auf
ist
jeden Fall.
Aber aktuell halt nicht so. Die ganzen KI-Systeme, die wir gerade sehen, das ist sogenannte schwache KI, die bestimmte spezielle Aufgaben lösen kann und die abarbeiten kann, aber nur in einem gesetzten Rahmen, weil sie auf eine bestimmte einfache Aufgabenstellung trainiert ist, aber sie ist nicht flexibel. Also kann nicht wie ein Mensch sagen, okay, ich kann unterschiedlichste Probleme lösen, sondern dafür gibt es dann starke KI, aber da wird quasi, also wird sehr, sehr wenig dran geforscht, weil das noch zu komplex ist und weil das nicht noch nicht wirklich wirtschaftlich nutzbar ist. Diese schwachen KI-Systeme sind aber mittlerweile an einem Punkt, die können halt eben so wie Alexa oder sowas bestimmte Aufgaben extrem gut lösen und Dinge automatisieren.
Das weil ich Alexa dann noch nicht mal dazu zählen würde, zu den KI-Lösungen.
Nicht unbedingt, Sinne. Nee, aber, ne, aber man kann damit Aufgaben sehr gut automatisieren, zum Beispiel Bilderkennung oder sowas.
Mhm, auf jeden Fall.
Beispiel, ne? Also Alexa vielleicht nicht, aber die Spracherkennung von Alexa wird mit sowas funktionieren.
Ja, Mensch, das ist alles, finde ich alles sehr interessant. Wir haben noch mehr von diesen Trends im Heft. Sag nochmal, kannst du vielleicht einmal nochmal kurz sagen, was für Trends?
Wir haben den Hype-Cycle, wir haben, um Gottes Willen, jetzt muss ich nochmal nachdenken.
Jetzt haben wir so viel darüber geredet.
Abgesehen davon habe ich dann mal Gelegenheit, dieses wunderschöne Heft zu durchblättern. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht.
Na, ist ja auch gerade erst gekommen.
Was haben wir denn hier? Genau, es ist ja auch gerade erst gekommen.
Automatische Texterstellung.
Ja, automatische Texterstellung. Da kann man zum Beispiel rausfinden, ob man in Zukunft arbeitslos wird als Journalist.
Also wir jetzt, ja.
Wir jetzt, genau. Ansonsten KI haben wir noch, wie schon erwähnt. Sprachassistenten. Enterprise Messaging. Wie verändert sich die Kommunikation auf der Arbeit?
Also Slack und so, ne?
Genau, Slack und solche Späße. Dann haben wir noch ein bisschen was zu Enterprise Mobility Management, also so Flottenverwaltung von Handys. Für die ganzen Linux- und Microsoft-Freunde, was darüber, wie Microsoft in Zukunft mit Open Source und Linux umgehen wird. Texterstellung und noch ein bisschen was Kluges zum Hype-Cycle.
Sehr schön, das hört sich sehr interessant an.
Genau.
Ich werde mir das noch unbedingt
Ausblick, kaufen. Ein Ausblick auf die ferne Zukunft.
Ah, sprich 2019.
Sprich 2019, ja. Also sagen wir mal 15. Juli 2019.
Okay.
Nee, ein bisschen weiter.
Ja, also ganz spannendes Heft, auch wenn wir hier diesen, also dieses Ding. Also immer, wenn irgendwas mit Zukunft bebildert werden soll, dann kommt dieser Roboter, oder? Den, kommt mir so vor, als hätte ich den schon öfter gesehen.
Mit diesen
gesehen.
Duschläuchen da dran. Na ja,
ja, wo kommt der eigentlich her?
Der wurde liebevoll Film, ne? Designt von liebevollen Grafikern.
Ja, natürlich, aber der kommt doch irgendwo her, diese Art von...
Ach so, aus dem Film, ja, das ist, hat ein bisschen eine Gestaltung wie iRobot, genau.
Ja. Ja, ja. Ah, okay, ja, das kann natürlich sein.
Aber ja. Zukunft darstellen ist natürlich immer schwierig, wenn man nicht weiß, wie sie aussieht.
Ja. Ja, Leute, schön, dass ihr zugeguckt habt, wo wir jetzt ein bisschen über die Zukunft schwadroniert haben. Schreibt uns, wenn ihr da gar nicht einverstanden seid oder ihr da irgendwie ganz andere Ideen habt. Das finden wir immer sehr aufschlussreich, was so die Trends angeht und die Techniktrends. Und auch sonst, wenn euch unsere Frisuren nicht passen oder so, freuen wir uns immer über Mails an uplink@ct.de und natürlich auch auf Facebook und auf über Twitter und überall könnt ihr uns erreichen, weil wir sind ja total Future.
Nur nicht auf per Slack. WAP.
Nee, per WAP nicht, noch. Slack
bitte
geht
ruft,
auch nicht.
Ruft nicht den Uplink per WAP ab, das kostet 180.000 Euro.
Aber das wäre doch eigentlich...
Bitte mehrfach ab.
So ein Uplink-WAP-Abo. Das ist doch was. Da denken wir nochmal drüber
nach. Ja, einfach als Daumenkino.
Genau. Ja, alles klar, schönes Wochenende. Wie Sikorski.
Ciao.
Tschüss.